sicherheitspolitische Herausforderungen, globale Migrationsbewegungen, der Aufstieg neuer Mächte. Der Staatenverbund Europa umfasst mittlerweile 27 Staaten von Portugal über Malta bis Finnland und hat täglich mit neuen Herausforderungen umzugehen. Doch in einer enger zusammenrückenden Welt können diese Staaten in Europa ihre Interessen ohne die Bündelung ihrer Außen- und Außenwirtschaftspolitiken immer weniger wirksam durchsetzen. An dieser Stelle stellt sich deshalb die Frage, wie kann europäische Außenpolitik gelingen? Michael Link, ehemaliger Direktor der OSZE und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Europaausschusses, wird uns einen Einblick in die vorangegangene Thematik geben. Daraufhin wird die Frage nach einer europäischen Außenpolitik mit der akademischen Lupe vertieft und mit Hilfe von Professorin Andrea Schneiker reflektiert. Professorin Schneiker hat den Lehrstuhl Global Governance an der Zeppelin-Universität inne und im Zentrum des Forschungsinteresses ihres Lehrstuhls steht das Spannungsverhältnis zwischen Inklusivität und Exklusivität, zwischen Dominanz und Marginalisierung. Kurzum, es geht um Macht. Dabei spielen die Fragen, welches die mächtigen Akteure und welches die mächtigen Ideen in Global Governance sind und warum dies so ist, eine essentielle Rolle. Viel Spaß beim Zuhören.
Es ist wirklich dramatisch, was sich hier mitten in Europa ereignet. Und anders als alle früheren Demonstrationen, Lukaschenko ist ja seit 94 im Amt, das darf man nicht vergessen. 94 hat er sich an die Macht geputscht damals. Schon seit 96 ist Belarus im Europarat suspendiert, weil er ja immer wieder eine Vorgeschichte hatte von Unterdrückungsmaßnahmen, aber so massiv wie jetzt war es eben noch nie. Und das Neue an diesen Protesten, Ihre Frage ist ja, hat das eine Chance? Das Neue an den Protesten ist, dass für einen oder für eine, die verhaftet werden, 3 neue auf die Straßen gehen. Und wenn es so ist, dass anders als früher die üblichen Verdächtigen, also Vertreter politischer Parteien oder NGOs, das Ganze getragen haben und es weitgehend nur in Minsk stattfand, die Proteste, so ist es mittlerweile im ganzen Land. Es ist, wer Belarus kennt, weiß, dass es ein wahnsinnig interessantes, völlig unterschätztes Land, Leute mit einem sehr hohen Bildungsniveau, ein Land, was geschichtlich, wir sehen es immer nur als Teil der Sowjetunion von früher, aber ein Land, was geschichtlich immer engstens mit Polen und Litauen verbunden war, über viele hundert Jahre in einem gemeinsamen Staat mit Polen und Litauen war und erst nach dem Ende dieses gemeinsamen Staates der Polnisch-Litauischen Union dann an das Moskauer Großreich, das Großfürstentum Moskau, angegliedert wurde. Also das war immer ein Gebiet, ein Territorium dazwischen. Es gibt eine weißrussische Sprache, die erste weißrussische Bibelübersetzung stammt aus dem 16. Jahrhundert. Es gibt eine weißrussische Kultur oder belarussische Kultur, wie immer man es nennen möchte. Belarussen selbst legen großen Wert darauf, dass man sie nicht Weißrussen nennt, weil sie sagen, wir sind keine Russen. Wir mögen die Russen, wir haben kein Problem mit ihnen, aber wir sind etwas anderes. Wir sind ein kleines, eigenes, unterschätztes, wenig bekanntes Volk, was sich gar nicht so sehr über die Sprache definiert, die meisten reden im Alltag Russisch, sondern über ein eigenes Bewusstsein. Und dieses eigene Bewusstsein manifestiert sich jetzt eben auch in einer sehr selbstbewussten, nicht aggressiven, zutiefst wirklich friedlichen Demonstrationskultur. Ich habe allergrößte Hochachtung für den Mut der Frauen und Männer, es sind hauptsächlich Frauen, die auf die Straße gehen, die das dezentral organisiert, über Telegram und so weiter organisieren. Das ist erkennbar eben nicht von einer Zentrale gesteuert, stellt deshalb auch den Überwachungsstaat in Belarus vor riesige Probleme, weil sie ohne komplette Kontrolle des Internets, und das kriegen sie nicht hin, da sind wir dort zum Glück mit der Überwachungstechnik noch nicht so weit wie in China, den sie nicht in den Griff bekommen auch. Und deshalb ist momentan trotz aller Repressionen durch die staatlichen Stellen und trotz aller Unterstützung, die Lukaschenko mittlerweile jetzt von Russland bekommt, ist diese Demonstrationswelle noch nicht in den Griff zu kriegen. Aber es sind immer mehr Verhaftete. Und deshalb war ich am Montag dann trotz Schweizer Volksabstimmung doch sehr, 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 ich sage Ihnen ganz ehrlich, man ist da auch als Politiker ratlos, denn irgendwann gehen uns die Instrumente aus. Wenn man außer Appell sagt, man muss jetzt da eine internationale Vermittlung machen. Wir können ja nicht militärisch einmarschieren. Das wollen wir auch nicht. Ja, aber wir haben natürlich, und das ist das Dilemma, sage ich Ihnen ganz offen, wir haben, anders als im Kalten Krieg, wo es Sprachlosigkeit gab, haben wir heute keine Sprachlosigkeit zwischen Moskau und dem Westen. Wir haben Vermittlungsinstrumente in der Theorie ohne Ende. Wir haben die OSZE, wir haben die Vereinten Nationen, wir haben den Europarat, wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention, wir haben die Charta von Paris, wir haben die Kopenhagener Dokument, was im Falle von Menschenrechtsverletzungen für alle Staaten in Europa gelten soll. You name it. Ja. Wir haben noch und nöcher Instrumente, aber wir haben nicht die Bereitschaft von Seiten von der russischen Regierung und von Seiten von Lukaschenko, diese Instrumente auch anzuwenden. Das Natürlichste von der Welt wäre jetzt, dass die OSZE eine Vermittlungsmission schickt, die beide Seiten an den Tisch bringt. Das hat in anderen Fällen relativ gut funktioniert, mal besser, mal schlechter. Ich erinnere daran an die Jugoslawienkriege, wo dann durchaus, also nach den schlimmsten Milosevic-Unruhen damals, als er noch an der Macht war, hinterher der Übergang durchaus gut gemanagt wurde mit Hilfe des Europarats und der OSZE. Ich könnte weitere Beispiele bringen. Nach dem Umsturz in Rumänien haben auch internationale Vermittler eine Rolle gespielt. Alles nicht perfekt, aber alles besser als das, was wir jetzt in Belarus sehen. Und deshalb habe ich allergrößte Sorgen, dass diese wunderbaren Instrumente, die wir entwickelt haben, dass sie weiterhin schlicht und einfach von Russland und von Lukaschenko ignoriert werden, blockiert werden, ganz bewusst blockiert werden, weil Moskau natürlich gerne in Russland, in Weißrussland, eine Entwicklung möchte, die es halt de facto dann doch ganz eng als Satelliten anbindet. Und deshalb ist leider eben auch keinerlei Bereitschaft bisher da, mit der Demokratiebewegung in einen Dialog zu kommen. Das ist schade. Die Demokratiebewegung macht aber weiter. Sie lässt erkennbar nicht nach. Und dafür habe ich allerhöchsten Respekt. Und ich finde es gut und wichtig und ehrlich gesagt auch höchste Zeit, dass jetzt auch die Bundesregierung endlich bereit ist, Frau Tichanowskaja zu treffen. Ich habe mich lange gefragt, wieso, wenn die Franzosen, der Macron trifft Tichanowskaja, die baltischen Regierungen haben sich mit Tichanowskaja getroffen, mit der Demokratiebewegung, die polnische Regierung, andere Regierungen, die schwedische Regierung. Berlin hat da lange auf sich warten lassen. Und in einem merkwürdigen Kontrast mit Nawalny, wo die Kanzlerin stark reagiert hat, hat sie lange sehr passiv reagiert bei Belarus. Jetzt heute hat sie angekündigt, da einen deutlichen Kurswechsel. Sie trifft Tichanowskaja nächste Woche in Berlin. Und das gibt mir zumindest ein bisschen die Hoffnung, dass die nötige, wirklich der nötige Druckkulisse, nicht Drohkulisse, aber Druckkulisse aufgebaut wird, auch damit vielleicht doch noch es zu einer internationalen Vermittlung kommen kann. Und letzter Satz, ohne internationale Vermittlung sehe ich weitere massive Unterdrückung, vielleicht auch Blutvergießen in Belarus voraus. Schon jetzt sind die massenhaften Verhaftungen Anlass zu allergrößter Sorge, denn weder der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen noch die Europaratsmenschenrechtsbeauftragte haben eine Chance, die Inhaftierten bisher in der Haft zu besuchen. Das lässt Schlimmes ahnen. Und wenn ich Ihnen so eine Kleinigkeit, ich meine es nicht ironisch, aber ich will es nur mal so am Rande erwähnen, sage, dass wir gerade jetzt entdeckt haben im Internet, dass die belarussischen Behörden einen Auftrag zur Reparatur von 300 Elektroschockgeräten gerade in Auftrag gegeben hat, paradoxerweise in einer Ausschreibung des dortigen Innenministeriums. Da fragt man sich, wieso die repariert werden müssen. Die Berichte über Misshandlungen, über Folter der Gefangenen sind glaubwürdig. Sie sind auch dramatisch. Und deshalb noch einmal, dass so etwas mitten in Europa wieder möglich ist, so eine massive Art von Unterdrückung und Gewalt, ist ein ganz großes Alarmzeichen. Das darf uns nicht ruhig lassen. Wir dürfen da nicht wegschauen. Nicht einmischen, wohlgemerkt. Niemand will dort fremdbestimmen. Aber umgekehrt, das belarussische Volk ist von sich aus auf die Straße gegangen. Es ist nicht von der CIA organisiert, wie das russische Fernsehen uns weiß machen will. Und auch nicht vom polnischen Geheimdienst organisiert. Sondern das kommt von innen, weil Lukaschenko jede Glaubwürdigkeit in der eigenen Bevölkerung verloren hat. Weshalb? Dazu gerne mehr in der nächsten Runde. Ich will jetzt nicht zu lange am Stück reden, aber das ist, glaube ich, der Punkt, der wirklich neu ist. Er hat jede Glaubwürdigkeit in den Augen der eigenen Bevölkerung verloren.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Und Sie haben auch Russland erwähnt und Einmischen in Belarus. Befürchten Sie eine weitere militärische Aktion seitens Russland? ähnlich wie in der Ukraine, falls Russland weiter Einfluss in Belarus verliert?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil Putin ganz genau weiß, dass er die Stimmung sowohl in seiner eigenen Bevölkerung als auch in der belarussischen Bevölkerung auch nicht überfordern darf. Jedenfalls hoffe ich, dass er das weiß. Das Problem mit autoritären Regimen, auch Russland ist ja eines, wo man nicht von einer Demokratie reden kann. Das Problem mit diesen Regimen ist, sie neigen zu Fehleinschätzungen, sie neigen zu Selbstüberschätzung und sie neigen dazu, auch zu leicht brutale und gewaltsame Mittel einzusetzen. Ich darf nur an die Vergiftungsaktionen erinnern, Tiergartenmord und so weiter. Aber wie gesagt, ich hoffe und glaube nach jetzigem Stand, dass Russland nicht militärisch angreifen wird. Muss es auch nicht, denn sie haben andere Möglichkeiten. Die im belarussischen Fernsehen, alles Staatsfernsehen natürlich dort, man muss immer daran erinnern, Belarus ist der am wenigsten reformierte Teil der ehemaligen Sowjetunion. Die Staatsstruktur war immer noch sehr stark sowjetisch und insbesondere gab es auch keine Privatisierung von Betrieben, also es waren fast nur Staatsbetriebe. Das belarussische Fernsehen hat fast alle seine inländischen Redakteure verloren, die durch die Proteste zurücktraten und sie wurden durchgängig durch Redakteure aus Moskau ersetzt. Und ähnlich ist es in den Sicherheitsapparaten, wo russische, man nennt das dann Berater, so schön Berater, den belarussischen Behörden über die Schulter schauen und man eigentlich heute jetzt schon davon ausgehen muss, dass das Land relativ klar und fest in den Händen russischer Medien und vor allem Sicherheitsstrukturen ist. Er muss also gar nicht offen eingreifen. Aber wenn weiter Demonstranten auf die Straße gehen und sich nicht abschrecken lassen, dann wird halt irgendwo der Punkt kommen, wo die Repression dann eben so extrem zunimmt, dass es auch überschwappen könnte, eben auf andere Bereiche. Und Putin hat natürlich allergrößte Sorge, dass so etwas vielleicht eben auch auf Russland selbst überschwappen könnte. Schauen Sie sich die riesigen Proteste im Fernen Osten an, als der Gouverneur von Chabarowsk abgesetzt wurde, Herr Frugal, kürzlich vor einiger Zeit. Oder schauen Sie sich überhaupt in Moskau und in Russland die Proteste an, wann immer ein bisschen Luft gelassen wird. Ganz berühmt damals 2012 bei den Kommunalwahlen, später dann natürlich auch wieder überhaupt die Bewegung von Nawalny. Wann immer ein bisschen Luft da ist, ist sofort die Zivilgesellschaft auf der Straße. Das zeigt, dass auch die Russen selbst eigentlich dieser Art von Herrschaft müde sind. Und deshalb muss Putin höllisch aufpassen, wie er das handhabt. Ich glaube, dass die Zeit für solche Regime wie die Putins und Lukaschenkos eines Tages abläuft, wenn wir eben auch ernst nehmen, was dort an Zivilgesellschaft ist. Aber das muss von innen kommen, das darf nicht von außen kommen. Wir sollten aber auf jeden Fall das mit, denke ich mal, mit Sympathie verfolgen.
Vielen Dank. Jetzt rücken wir weiter in den Süden und machen weiter mit Felix.
So, guten Abend auch nochmal von mir. Ich glaube, wir hätten über das Thema, ich muss das ein bisschen Größen anpassen hier, wir hätten über das Thema Belarus auch noch sehr lange reden können. Wir haben aber uns ja dazu entschieden, über verschiedene Bereiche der europäischen Außenpolitik zu reden. Deswegen machen wir ein bisschen südlicher weiter mit dem Territorialkonflikt zwischen Griechenland und Zypern auf der einen und der Türkei auf der anderen Seite. Insbesondere eben um Territorien im östlichen Mittelmeer und um Zypern herum. Der Streitpunkt um die wirtschaftliche Nutzung dieser Gebiete ist nicht neu. Es gab 1995 schon fast mal eine militärische Konfrontation, die konnte damals, muss man sagen, zwischen diesen beiden NATO-Mitgliedern, die konnte damals durch die Intervention des amerikanischen Präsidenten Clinton abgewendet werden. Jetzt ist das Ganze neu aufgeflammt, weil man große Öl- und Gasvorkommen vermutet in diesem Gebiet. Und wie anfangs schon erwähnt, hat die Türkei eine Flotte aus einem Forschungsschiff und einer größeren Aufgebot der Marine dahin entsandt in griechische Hoheitsgebiete. Die Solidarität innerhalb der EU gegenüber Griechenland ist zwar groß, aber tatsächliche Konsequenzen gibt es eigentlich wenige. Und da stellt sich natürlich die Frage, und die Frage stelle ich jetzt Ihnen, wie Sie sich die zukünftige Beziehung Europas zur Türkei vorstellt, die auf der einen Seite zwar NATO-Verbündeter ist und wichtiger strategischer Partner, gerade in der Flüchtlingskrise hat man sich ja da auch in gewisser Weise abhängig gemacht, auf der anderen Seite jedoch EU-Ländern massiv militärisch auch droht.
Ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage, weil sie zunächst einmal auch die Frage an uns stellt, sind wir mit der Türkei immer vernünftig umgegangen? Heute ist es klar, heute ist der Konflikt mit Griechenland so massiv, dass wir vernünftigerweise gar keine andere Wahl haben, als das Mitglied Griechenland zu unterstützen. By the way, wenn die EU einen Sinn haben soll, und für mich sollte sie nicht beim Staatenverbund stehen bleiben, sondern sollte zu einem Bundesstaat zusammenwachsen, so jedenfalls auch das Ziel meiner Partei. Aber wenn es so ist, dass die EU sozusagen immer besser zusammenwachsen soll, immer effizienter auch zusammenwachsen soll, dann muss natürlich klar sein, dass die Interessen eines Mitglieds vor den Interessen eines Nichtmitglieds kommen. Insofern können wir nicht Griechenland hängen lassen jetzt hier, weder bei der Flüchtlingskrise noch im Konflikt mit der Türkei. Aber man muss sich schon fragen, sind wir immer vernünftig umgegangen mit der Türkei? Ist Erdogan vielleicht auch ein bisschen das irgendwo auch das Produkt, das sage ich jetzt mal ganz selbstkritisch an die EU selbst, ist er nicht auch das Produkt eines Prozesses, in dem die EU den Moment, wo man die Türkei noch europäisch hätte anbinden können, verpasst hat? Ich glaube, das ist eine Frage, die man sich stellen muss und deshalb vor allem wieder stellen muss, wenn Erdogan eines Tages Geschichte sein sollte. Anders als in Russland, anders als in Belarus, gibt es nämlich in der Türkei immer noch, ich würde nicht sagen freie, aber relativ kompetitive Wahlen. Das sieht man in der Oberbürgermeisterwahl in Istanbul, das sieht man bei der Parlaments- und Präsidentschaftswahl. Wann immer ein bisschen Luft gelassen wird, ist auch dort sofort die Zivilgesellschaft da. Und die türkische Bevölkerung nimmt Fragen der Wahl äußerst ernst. Deshalb sind türkische Wahlen auch für Erdogan keine sichere und gewonnene Sache, sondern sie sind unvorhersehbar. Und deshalb sollten wir bei allem Konflikt, den wir mit der Türkei haben und wo wir Erdogan klar gegenübertreten sollen, immer trennen zwischen der Führung, zwischen Erdogan und seinem Regime und der türkischen Bevölkerung, türkischen Kultur, der Türkei als Staat. Wir brauchen, glaube ich, dringend einen Neustart in den Beziehungen EU-Türkei, wenn Erdogan eines Tages nicht mehr da sein sollte. Solange er da ist, wird es aber schwierig bleiben, weil er erkennbar eben auf Konfrontationen in verschiedensten Bereichen setzt und halt einem alten osmanischen Machtdenken anhängt, was nicht in die Zeit passt, was ihn paradoxerweise sehr ähnlich denken lässt wie Putin. Aber Sie sehen ja an den jüngsten Konflikten in Libyen oder in Südkaukasus, dass dieses scheinbare gute Einvernehmen, was Putin und Erdogan haben, in der Regel nicht mal bis morgen hält, weil die sich streiten wie die Kesselflicker, sowohl in Syrien als auch in Libyen als auch im Kaukasus. Lange Rede, kurzer Sinn, was können wir tun? Auf jeden Fall, so verfahren wie die Lage jetzt ist, müssen wir die, und zwar aus Prinzip, aber auch in der Sache, die Mitglieder Griechenland und Türkei unterstützen, Griechenland und Zypern unterstützen. Das ist ganz klar. Wir können hier zwei Mitglieder nicht hängen lassen, wenn sie von einem erkennbar nach Großmachtstreben verliebten Erdogan ausgesetzt sind. Aber die größere Baustelle ist vielleicht das gar nicht mal für die EU. Die größte Baustelle ist es für die NATO, denn die muss damit umgehen, dass sie eigentlich mittlerweile in sich selbst Staaten hat, die außer der Mitgliedschaft kaum mehr etwas gemeinsam haben. Das ist eine ganz schwierige Situation, wo Frankreich ja mittlerweile ganz, ganz massiv vor allem in einer Frontstellung zur Türkei ist. Und es ist gut, dass man jetzt noch ein bisschen hat verhandeln können, aber gelöst ist das Ganze nicht. Ich will eins auch noch ganz bewusst sagen, es wird natürlich überlagert auch vom Flüchtlingsstreit. Die Türkei hat eine Rekordzahl von Flüchtlingen aufgenommen. Das muss man ihr immer wieder zugute halten. Die EU zahlt auch kräftig dafür. Ja, sie ist mit Finanzen sehr stark beteiligt an diesem sogenannten Türkei-Deal. Aber ein Dauerzustand ist es in beiden Fällen nicht. Ja, das müssen wir uns völlig darüber im Klaren sein. Wir als EU haben die Hausaufgabe, ein neues Verteilsystem für Flüchtlinge zu finden. Das ist unser Job. Aber wir müssen dringend auch ganz klar ein Verhältnis mit der Türkei machen. Es kann nicht sein, dass ein EU-Mitglied so aggressiv angeht, wie sie es jetzt im Bereich Griechenland macht. Etwas weniger in Zypern, aber erinnern wir daran, dass auch da die Hälfte der Insel besetzt ist. Und da sind in der Vergangenheit auf beiden Seiten Fehler gemacht worden bei Zypern. Aber gerade Erdogan hat bisher eben kein Interesse gezeigt, den Zypern-Konflikt zu lösen. Türkei sollte also immer wieder daran erinnert werden, auch jetzt im Kaukasus mit dem neuesten Konflikt, wo sie Aserbaidschan militärisch gegen Armenien unterstützt, das mit Großmachtgehabe sie sich selbst schadet. Und wir sollten unsere Druckmittel einsetzen, die wir haben. Wir haben Druckmittel. Die Türkei möchte vereinfachte Visumsverhältnisse mit der EU. Die Türkei möchte ein vertieftes Freihandelsabkommen, vertiefte Zollunion, muss ich korrekt sagen, mit der EU. Sie möchte besseren Marktzugang auf den Binnenmarkt. Also wir haben durchaus auch Druckmittel, die man da einsetzen kann. Und die muss man in der Diplomatie auch einsetzen. Ansonsten wird man zum Spielball.
Jetzt haben Sie ja gerade schon mögliche Konsequenzen angesprochen. Jetzt würde mich da konkret interessieren, auf der einen Seite, wir rüsten, also beide Seiten, sowohl Griechenland als auch die Türkei, sind unter den wenigen Ländern, die diese 2%-Klausel in der NATO einhalten, die sie an Rüstung ausgeben. Wir rüsten beide relativ massiv auf und Deutschland, für Deutschland ist das auch ein bisschen ein Geschäft, liefert an beide. Die Türkei ist der größte Abnehmer von maritimer Rüstungstechnik Deutschlands überhaupt. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wie stehen Sie denn zu den Rüstungsexporten? Also wäre das nicht ein mögliches Druckmittel? Es ist ja eigentlich absurd, dass man quasi genau die Mittel, die die Türkei braucht, um einem EU-Mitglied und die EU-Außengrenzen unter Druck zu setzen, nämlich Schiffe, weiterhin an die Türkei liefert.
Ja, die nach den jüngsten Entwicklungen sollte man das, muss man das in der Tat auf den Prüfstand stellen, vielleicht ein Moratorium, ja, also erstmal ein Lieferstopp. Denn der Punkt ist ja der, die bisherigen Lieferungen, die wir gemacht haben, sind ja in Zeiten beschlossen worden, wo das Verhältnis weit besser war. Es gab, darf man nicht vergessen, noch vor, nageln Sie mich nicht fest, ich glaube vor ein oder zwei Jahren, noch einen viel beachteten Besuch, wo sich Mitsotakis und Erdogan gegenseitig besucht haben und man sagte, ah, toll, da ist ein Frühling in der Ägäis, die ticken ähnlich. Naja, das würde ich sagen, das ist sehr weit hergeholt. Aber in der Tat, es gab gerade auch nach Tsipras, nach der Zeit von Syriza, gab es durchaus ein bisschen Flirt zwischen Türkei und Athen. Das ist aber wieder weg. Also diese Lieferungen, die wir da gemacht haben, Deutschland gemacht hat aufgrund langer Verträge, müssen in so einer Situation, wo es jetzt ganz konkret wirklich um möglicherweise heiße Konflikte geht, natürlich auf den Prüfstand gestellt werden, völlig klar. So wie es ja in der NATO auch jetzt schon so gehandhabt wird, dass man aufgrund der Tatsache, dass die Türken russische Waffen kaufen, auch gesagt hat, dann können wir sie zum Beispiel bei der Weiterentwicklung des F-35, was die Amerikaner gesagt haben und die Briten gesagt haben, eben nicht beteiligen. Also es muss Konsequenzen haben, wie Sie sagen, auch im Bereich der Rüstung. Wir müssen die wenigen Druckmittel, die wir haben, dann jetzt auch wirklich ins Feld führen, weil es ist zu gefährlich, was dort vor sich geht, zwischen Griechenland und Türkei, aber vor allem auch, wenn Sie schauen, mit Blick auf das, was in Libyen geschieht. Denn dort in Libyen und Subsahara-Afrika entscheidet sich, ob die nächsten Flüchtlingswellen riesig groß werden oder einigermaßen beherrschbar bleiben. Flüchtlingswellen und die, das sind ja Menschen, deshalb ist das Wort Welle immer so schwierig, aber der Druck, den wir haben, der Fluchtbewegungen aus Syrien, ist groß, ist in vielen Bereichen jetzt nicht mehr so groß, weil die meisten, die flüchten wollten, auch wirklich weg sind. Paradoxerweise ist das natürlich keine Befriedigung, aber es ist die Realität, wo die Fluchtbewegungen aber noch größer werden, ist Subsahara-Afrika, Libyen und dieser Bereich. Und da müssen wir jetzt völlig aufpassen, da spielt die Türkei nicht immer eine gute Rolle. Im Gegenteil, sie versucht sich auch dort als Gatekeeper und das können wir so nicht zulassen.
Eine letzte kurze Abschlussfrage noch zu dem Thema, auch das ein Thema, über das wir jetzt noch lange hätten reden können. Wie stehen Sie denn dann zu den EU-Beitrittsverhandlungen, in denen ja die Türkei noch offiziell ist? Da gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, wenn sich ein Land derart aggressiv gegenüber EU-Mitgliedern verhält, es gab ja, Sie haben gerade Libyen angesprochen, aus diesem Vorfall mit der französischen Fregatte und der türkischen Fregatte, die fast aufeinander geschossen hätten vor wenigen Monaten, ob man diese Verhandlungen abbrechen sollte? Oder sind Sie der Meinung, man hat da vielleicht einen Fuß in der Tür und sollte die nicht zuschlagen?
Der Zeitpunkt, wo die Verhandlungen Sinn gemacht hätten, ist leider verpasst worden. Ich erinnere daran, dass die Kanzlerin, das war glaube ich in ihrer ersten Amtszeit, ganz, ganz groß immer auftrumpfte und sagte, Türkei nie, auf keinen Fall Mitglied. Dann gab es einen legendären Streit zwischen ihrem eigenen Ausschussvorsitzenden Ruprecht Polenz damals. Also der Zeitpunkt ist verpasst worden. Die Türkei heute unter Erdogan, unter der Regierung von Erdogan, ist kein für mich kein möglicher Beitrittskandidat mehr. Deshalb ist es jetzt konsequent, die Verhandlungen auch zu beenden. Aber für den Fall, dass es in der Türkei in Zukunft eine neue Regierung geben sollte, eine demokratisch wirklich gewählte Regierung, die nach einem auch freien Wahlkampf sich für einen neuen Versuch entscheidet, mit der EU in engere Beziehungen zu treten, inklusive Beitrittsverhandlungen, sollte man auch einen zweiten Versuch machen. In der Politik gibt es niemals ein Ende. Politik ist ein Prozess. Und deshalb muss man klar reagieren jetzt. Mit Erdogan kann es keine weiteren Beitrittsverhandlungen geben. Er will erkennbar auch nicht die rechtsstaatlichen Bedingungen erfüllen. Wir haben mit Ungarn und mit anderen Staaten jetzt schon ein Problem. Würden wir heute Ungarn noch nicht als Mitglied haben, sie hätten keine Chance, Mitglied zu werden mit ihrer heutigen Verfassungslage und der Art und Weise, wie die Medien behandelt werden. Sie hätten keine Chance darauf. Und Gleiches gilt natürlich dann eben auch erst recht für einen Kandidaten wie die Türkei, die sich unter Erdogan meilenweit von einem Rechtsstaat entfernt hat.
Super, vielen Dank. Dann machen wir jetzt nochmal weiter in Richtung Russland und darüber nimmt die Lehre.
So, wir haben heute ja schon über Russland geredet und passend zu Russland jetzt auch zum Thema Nawalny. Sie haben es auch schon angesprochen. Die Vergiftung mit einem chemischen Nervenkampfstoff des Kreml-Kritikers Nawalny hat international hohe Wellen geschlagen. Das EU-Parlament hat den Beginn einer internationalen Untersuchung gefordert und der Mordversuch wurde scharf verurteilt. Auch wurden Stimmen laut, man müsse angesichts des Falls die Beziehungen zu Russland überdenken. Stimmen Sie dem zu? Sollte sich Europa stärker gegen Russland positionieren?
Das Dilemma an der ganzen Sache ist ja, dass Russland unser Nachbar ist und wir eigentlich mit eng zusammenarbeiten wollen. Russland ist Nachbar der EU. Ich bin dankbar, dass Sie das, Frau Rixinger, am Anfang auch so deutlich gesagt haben. Man hört ja im Bundestag viel, viel, viel Unsinn, zum Beispiel von der AfD, wenn da immer geredet wird von Russland sei für uns Deutsche der Nachbar. Nein, unser Nachbar sind die Polen und unser Nachbar sind die Tschechen und unser Nachbar als EU gemeinsam ist Russland. Und weil Russland sich eben zu sehr vielen EU-Mitgliedern aggressiv verhält, dürfen wir klugerweise oder logischerweise, das ist jedenfalls für mich die Essenz auch von Europapolitik, unser Verhältnis mit Russland nur gemeinsam definieren. Wenn die EU etwas wert sein soll, dann müssen wir im Verhältnis mit schwierigen Partnern, Russland, China, Türkei, mit einer Stimme sprechen. Deshalb das vorweggeschickt, wir wollen mit Russland gute Beziehungen. Wir wollen mit Russland auch Handelsbeziehungen. Wir wollen mit Russland sogar, ich gehe noch einen Schritt weiter, auch Energiekontakte, wieso denn nicht? Ja? Aber es muss, und das ist der Punkt, es muss eben europäisch gemeinsam gemacht werden. Und da hat die Bundesregierung leider einen Riesenfehler gemacht, dass sie so ein Projekt wie Nord Stream nicht von Anfang an mit den EU-Partnern engstens abgestimmt hat, sondern es durchgedrückt hat mit teilweise erheblicher Chuzpe gegen den Widerstand von Balten, Polen, Slowaken, aber auch, und das wird in Deutschland leider zu wenig berichtet, auch von den Skandinaviern. Fragen Sie mal parteiübergreifend in Dänemark, Sozialisten, Liberale, Grüne, Sie werden so gut wie niemanden finden, der dieses Projekt gut findet. Oder in Schweden oder in Finnland. Also Deutschland hat durch diesen Alleingang der Zusammenarbeit mit Russland über Nord Stream einen riesigen europapolitischen Stockfehler, handwerklichen Fehler gemacht. Denn sowas kostet enorm viel Vertrauen in der EU, wenn der Größte und Stärkste in der EU quasi über die Köpfe der europäischen Partner hinweg mit einem Land Handel treibt und zusammenarbeitet, dass diese Länder für sich als Gegner identifiziert haben. Und da nützt es nichts, wenn man dann im Brustton der Überzeugung sagt, ja, Russland hat doch Deutschland nie erpresst. Selbst wenn es so wäre, ich gebe Beispiele, die könnte ich gerne bringen, wo es so war, aber selbst wenn es so wäre, Russland hat sich in den letzten Jahren zu Litauen, zu Lettland, zu Estland, aber auch zu Schweden beispielsweise und zu Polen wiederholt sehr aggressiv verhalten. Und selbst wir Deutsche haben, ich erinnere an den Tiergartenmord, ich erinnere an den sehr gut dokumentierten Cyberangriff auf den Bundestag und viele, viele andere einzelne Fälle. Russland hat sich leider in den letzten Jahren unter der Präsidentschaft von Putin immer aggressiver auch gegenüber Deutschland verhalten. Das muss doch Folgen haben. Und weil wir militärisch ja nicht reagieren können, bleiben am Ende natürlich nur vernünftige Sanktionen. Sanktionen, die der russischen Seite zeigen, stopp, wenn ihr Menschenrechte, insbesondere in den Staaten eurer Nachbarschaft, verletzt oder wenn ihr Territorien eurer Nachbarschaft abtrennt, Krim, oder besetzt, de facto besetzt, wie Donbass, oder indem ihr die Energieversorgung in Litauen stört oder indem ihr das Internet in Estland stört und so weiter und so fort. Die Beispiele könnte man lange fortsetzen. Oder wenn ihr, übrigens auch sehr gut belegt und dokumentiert, wenn ihr die französischen Präsidentschaftswahlen wurden ja auch massiv versucht zu manipulieren von russischer Seite. Wenn ihr sowas tut, sorry, dann hat das Folgen. Und deshalb war mir jetzt diese Herleitung auch wichtig nochmal. Deshalb ist, wenn wir jetzt Reaktionen gegenüber Putins Regime ergreifen, ist das nichts, was gegen Russland oder gegen Handel oder gar das russische Volk gerichtet ist. Sie haben selber gesagt, ich habe Russisch studiert, ich liebe Russland und die russische Kultur, aber die Regierung ist ganz eindeutig nicht demokratisch gewählt und wir können einfach so etwas mitten in Europa nicht akzeptieren. Wir haben im Europarat auch von Russland unterschriebene klare rechtliche Bedingungen, an die sich auch Russland halten muss. Die Europäische Menschenrechtskonvention, die Chemiewaffenkonvention übrigens, Stichwort Novichok, was dort geschah, war nicht nur ein menschenrechtliches Problem, es war auch ein Verstoß gegen die entsprechenden Abkommen im Bereich Chemiewaffen. Also wenn Regelverstöße sind, dann müssen sie Folgen haben. Und deshalb, wenn wir sehen, dass Russland nicht darauf reagiert, dann müssen wir überlegen, welche anderen Druckmittel können wir einsetzen. Ähnlich wie bei dem Thema Türkei, auch da sollten wir durchaus unsere Mittel einsetzen. Denn es kann nicht sein, dass dann so ein Projekt wie Nord Stream einfach so weitergeht, als wäre nichts gewesen. Und wir die Millionen und Milliarden Einnahmen, die das Ganze für den russischen Staat bedeuten wird, einfach nur mal so dann akzeptieren und Russland Fakten schaffen lassen mit seinem Eingriff in die Geschehnisse in anderen Staaten. Aber noch einmal, ich sage auch, es ist ein Dilemma, denn eigentlich wollen wir gute Beziehungen mit Russland. Aber es erfordert eben auch, dass Russland sich an gewisse internationale Regeln hält und sie nicht laufend unterläuft, manipuliert oder ignoriert, so wie es eben leider im Europarat und der OSZE zurzeit laufend geschieht. Das ist das, was ich eingangs sagte. In der Zeit des Kalten Krieges hatten wir eine Sprachlosigkeit und hatten wenig Instrumente. Nach dem Ende des Kalten Krieges, nach 1990, wurden diese ganzen Instrumente für Krisenfälle geschaffen. Vertrauensbildende Maßnahmen, gegenseitige Manöverbesuche. Ja, was für eine fantastische Sache. Die eine Seite macht ein Manöver und die andere Seite wird immer verpflichtend eingeladen, um zuzuschauen. Ist aber kaum passiert in letzter Zeit, weil die meisten Manöver, die Russland abgehalten hat, eben nicht eingeladen wurden oder unter der Schwelle der Einladungspflicht waren. Also wir brauchen dringend wieder vertrauensbildende Maßnahmen. Aber dazu gehören zwei. Und zurzeit rufen wir die ganze Zeit im Kreml an, aber es nimmt halt eben keiner ab.
Der Abgeordnete Michael Link gibt in seinem Vortrag zu verstehen, er begrüße die dezentralen Proteste in Minsk, Gomel und Grodno, die der autoritären Regierung zu schaffen machen. Nun ist es ja so, dass Lukaschenko und Putin derzeit die Novelle des Vertrages über einen gemeinsamen Unionsstaat der Russischen Föderation und der Republik Belarus verhandeln. Seit Monaten weisen Beobachter warnend darauf hin, dass Putin versuchen könnte, seine Herrschaft auf diese Weise über das Jahr 2024 hinaus auszuweiten. Andere verweisen darauf, dass die Integration beider Staaten im Rahmen der Eurasischen Wirtschaftsunion bereits weit vorangeschritten ist. Russisch ist immer noch die Lingua Franca in der Region. Absolventen von Minsker Hochschulen können in Moskau ohne Genehmigung eine Arbeit finden. An den Grenzen im Osten der Republik Belarus gibt es keine Personenkontrollen. Jüngst ließ Wladimir Putin an seiner mehrstündigen Jahrespressekonferenz ganz nebenbei den Satz fallen, das russische und das belarussische Volk, das ist fast dasselbe. Sowie das russische und das ukrainische. Bei vielen Zuhörern in der Republik Belarus löst diese Aussage Putins Panik aus. Sie befürchten, dass die Roadmap zur Schaffung eines Unionsstaats den Anfang vom Ende der Souveränität des kleinen Vertragspartners vorzeichnet. Meine Frage an Sie, Frau Schneiker, ist nun, wie kann Europa die Souveränität des Staates gewährleisten und für wie wahrscheinlich halten Sie einen Unionsstaat zwischen Belarus und Russland und was kann die EU gegebenenfalls dem entgegensetzen?
Wie wahrscheinlich ein Unionsstaat ist, das kann ich auch nicht einschätzen. Es könnte so kommen, aber auch nicht. Das müssen wir abwarten. Die Möglichkeiten der EU, hier zu intervenieren und dies zu verhindern, sind aus meiner Sicht sehr begrenzt. Denn was sollte die EU tun? Sie haben es ja gerade angesprochen, es geht um die Souveränität von Belarus. Und dazu gehört eben auch die Nichteinmischung anderer Staaten in die internen Angelegenheiten von Belarus. Das heißt, Belarus kann selbst entscheiden, ob es nun einen Unionsstaat mit Russland eingehen möchte oder nicht. Und die EU kann hier nicht aktiv dies verhindern. Die EU kann Anreize setzen, um Belarus davon möglicherweise abzubringen, aber so wie man bislang Herrn Lukaschenko einschätzen kann, halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass ihn Anreize der EU interessieren. Also er scheint ja nicht so sehr am Westen interessiert zu sein, in Anführungszeichen der Westen, sondern doch eher an einer Partnerschaft mit Russland. So mit sehe ich hier auch nicht die Möglichkeit der EU, etwas aktiv zu verhindern, denn die Entscheidung letztendlich liegt ja sowieso bei Belarus.
Und was könnten solche andere Reize gegebenenfalls sein, Ihrer Meinung nach?
Naja, die Frage ist, was ist für Belarus interessant? Ja, ist es der Handel mit der EU? Sind es andere Kooperationen mit der EU? Also wie kann man möglicherweise Belarus in Strukturen einbinden, die nur dann aktiv umgesetzt werden können, wenn es eben nicht zu einem Unionsstaat mit Russland käme? Mhm. Also welche Möglichkeiten der Einbindung, der Kooperation gibt es da? Aber wie gesagt, das hängt dann auch immer davon ab, ob die andere Seite Interesse daran hat.
Ganz oben auf der Liste der Union stand das Ziel, endlich den Weg für Sanktionen gegen Weißrussland freizumachen. Peinlicherweise hatte sich die EU in den vergangenen 8 Wochen nicht darauf einigen können, gegen rund 40 Angehörige des Regimes, die an Wahlfälschungen oder der gesamten Niederschlagung von friedlichen Protesten beteiligt gewesen sein sollen, Konto- und Einreisesperren zu verhängen. Weil Zypern seinerseits Strafmaßnahmen gegen die Türkei erzwingen wollte, stellte sich der kleine Mittelmeerstaat mit einem Veto quer. Erdogan selber hatte am vergangenen Donnerstagnachmittag eine wütende Grußbotschaft aus seinem Präsidentenpalast nach Brüssel geschickt. Die EU polterte er, sei als Geisel der Frechheiten Griechenlands und der griechischen Zyprioten zu einem einflusslosen und oberflächlichen Gebilde geworden. Es gäbe kein einziges Problem in der Region, das auf Initiative der EU gelöst worden sei. Ist die EU weltpolitikfähig? Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um dies zu werden?
Das hängt ganz davon ab, wie man weltpolitikfähig definiert und in welche Bereiche man schaut. Wenn man weltpolitikfähig so definiert, dass es darum geht, die Macht zu haben, etwas durchzusetzen oder etwas zu verhindern, dann muss man sagen, auf militärischer Ebene scheint mir die Weltpolitikfähigkeit der EU nicht gegeben. Da ist das militärische Potenzial nicht hoch genug. Auf wirtschaftlicher Ebene hingegen hätte die EU aus meiner Sicht ein gewisses Potenzial. Die Frage ist, ob sie es dann auch umsetzen kann. Also wenn wir uns beispielsweise den Vertrag mit den Mercosur-Staaten anschauen, also ein bisschen in die andere Richtung der Welt schauen, dann ist ja die große Frage, ob dieser überhaupt zustande kommt, weil es große Kritik daran gibt, dass der Klimaschutz kein essentieller Bestandteil dieses Vertrages ist. Nun hätte die EU aus meiner Sicht aber die Möglichkeit, den Klimaschutz zu einem solchen Kernbestandteil des Vertrages zu erheben, was dann wiederum auch Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen dagegen durch beispielsweise Brasilien zur Folge hätte. Die EU scheint hier aber nicht willens zu sein, dies tatsächlich auch zu tun, sodass man sagen muss, ja, es ist ein gewisses Potenzial in wirtschaftlicher Hinsicht sicherlich da, was aber nicht ausgeschöpft wird. Und in anderer Hinsicht, das haben Sie ja auch angesprochen, sieht man das ja auch, die EU hat oft Schwierigkeiten, sich in außenpolitischen Dingen auf eine Position zu einigen. Es dauert sehr lange, bis gehandelt wird. Man streitet sich über Dinge. Dieser Streit wird auch oft nach außen getragen, sodass er für alle sichtbar ist. Das kann auch den Eindruck erwecken, dass die EU hier auch kein wirklich großes politisches Standing hat. Also ein Potenzial wäre auch in dieser Hinsicht sicherlich gegeben, aber auch hier sieht man, dass interne Mechanismen der EU das Ausschöpfen dieses Potenzials auch verhindern.
Eine wichtigere Rolle auf der Weltbühne zu spielen, das fällt den Europäern nicht zuletzt mit Blick auf die Großmächte USA und China schwer. Hier trommelt Macron seit langem für das Konzept einer strategischen Autonomie, womit je nach Leseart eine größere wirtschaftliche, politische oder gar militärische Unabhängigkeit der EU gemeint ist. Wie ist dieses Konzept der strategischen Autonomie Ihrer Meinung nach zu realisieren?
Ich muss gestehen, dass ich mir nicht wirklich vorstellen kann, wie man überhaupt eine Autonomie realisieren möchte. Wie autonom kann die EU denn überhaupt sein? Selbst Kuba hat gemerkt, dass sie zwar geografisch eine Insel sind, aber darüber hinaus nicht. Also dass sie auch in wirtschaftlicher Hinsicht, in politischer Hinsicht keine Insel sind. Sprich, alle Staaten der Welt oder ja, wahrscheinlich alle, fast alle zumindest, sind so stark miteinander vernetzt, dass wir hier so starke Interdependenzen, wechselseitige Abhängigkeiten haben, dass Autonomie aus meiner Sicht gar nicht möglich ist. Was wäre denn eine wirtschaftliche Autonomie, dass man nur innerhalb der EU importiert und exportiert? Also das ist ja schon für Deutschland völlig unmöglich. Militärische Autonomie würde die Unabhängigkeit der Nicht-EU-NATO-Partner bedeuten. Auch das kann ich mir nicht vorstellen. Und auch politisch haben wir nur noch, also die EU ja nur noch einen Vertreter im als Vetomacht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, so dass aus meiner Sicht diese Autonomie gar nicht möglich ist. Es klingt nach einem Marketingbegriff aus meiner Sicht, hinter dem aber nicht wirklich eine wirklich umzusetzende Autonomie steckt. Mhm.
Kommen wir nun zu der Türkei und ihrer Kanonenbrutdiplomatie. Im Streit mit der Türkei heißt es nun im Abschlusspapier des Europäischen Rates, dass die EU ihre uneingeschränkte Solidarität mit Griechenland und Zypern erkläre und verspreche, alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente und Optionen offen zu halten, um die Interessen ihrer Mitgliedstaaten zu verteidigen. Gleichzeitig will man aber auch im guten Glauben mit der Türkei im Dialog bleiben. Beide Seiten hätten schließlich ein Interesse an einem stabilen und sicheren Umfeld im östlichen Mittelmeerraum und an der Entwicklung einer kooperativen und für beide Seiten nutzbringenden Beziehung. Mit dieser Linie hat sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel durchgesetzt, die Sanktionen gegen die Türkei unbedingt verhindern wollte. Die bekannte Position aus Berlin dazu lautet, dass der große Nachbarstaat an Europas südöstlicher Grenze als NATO-Partner und in der Migrationspolitik noch gebraucht werde. Kritiker des türkischen Machthabers Recep Tayyip Erdogan, zu denen der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zählen, kann das zwar schon seit langem nicht mehr überzeugen. Sie warben dafür, dass Erdogan endlich rote Linien aufgezeigt werden müssten und sprachen von einem Abbruch der würdelosen Beitrittsverhandlungen mit Ankara. Dennoch überzeugte am Ende Merkel eine Mehrheit mit ihrer Appeasement-Strategie. Sanktionen, wie sie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell skizziert hatte, darunter Hafenverbote für türkische Schiffe, Handelsbeschränkungen oder Sanktionen gegen ganze Wirtschaftsbereiche, stehen demnach zwar im Raum. Wichtiger aber sind die positiven Anreize. Verhalte sich die Türkei konstruktiv, könne man ihr eine Modernisierung der Zollunion, Handels- oder sogar Visaerleichterungen in Aussicht stellen. Wer sollte sich am Ende im Sinne der EU und nicht nur im Sinne Deutschlands durchsetzen? Die Fraktion Merkel oder die Fraktion der roten Linie mit Kurz und Macron?
Na, das ist so ein bisschen die Frage danach, was ist die richtige oder die gute Außenpolitik? Und das ist ja in erster Linie eine politische Frage und weniger eine politikwissenschaftliche Frage. Als Politikwissenschaftlerin gucke ich mir an, wer sind die Akteure, Welche Interessen haben diese Akteure und welche Möglichkeiten haben die Akteure, diese Interessen durchzusetzen? Und dann interessiere ich mich für das kollektive Handlungsergebnis. Das kenne ich aber vorher nicht. Und so ist das hier auch. Ich kann sagen, welche Interessen die Akteure haben, aber nicht, was hinterher bei rauskommt. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir ein bestimmtes Ergebnis gerne hätten, ist es schwer vorherzusagen, ob man dieses mit Zugeständnissen oder mit Konfrontation eher erreicht. Dazu müsste man den Prozess, sprich die Verhandlungen, viel besser kennen und am besten mit am Tisch sitzen, wenn die Politiker und die anderen Staatenvertreter miteinander verhandeln, um zu wissen, welche Optionen haben sie, wie geschickt sind sie in den Verhandlungen, das wissen wir nicht. Also können wir eher am Schluss rekonstruieren hinterher, welche Entscheidungen ein bestimmtes Ergebnis hervorgebracht haben. Dies aber vorherzusagen, das ist sehr schwierig und da möchte ich mich auch nicht auf Spekulationen einlassen.
Ich verstehe. Der Abgeordnete Michael Link gibt zu verstehen, dass das autoritäre Regime unter Recep Tayyip Erdogan nicht zuletzt das Produkt der verpassten Angliederung der Türkei an die EU sei. Stimmen Sie mit dem überein? Hat die EU einen Teil zum Despotentum am Bosporus beigetragen?
Auch das ist schwierig zu beantworten. Ich würde davon ausgehen, dass die Wahl eines bestimmten Staatschefs oder einer Regierung in einem Staat zunächst einmal das Ergebnis von innenpolitischen Entscheidungsprozessen ist und nicht so sehr davon abhängt, was außenpolitisch erfolgt. Von daher finde ich es schwierig zu sagen, dass wir mit einer anderen Entwicklung der EU-Türkei-Beziehungen einen anderen türkischen Staatschef oder Regierungschef gesagt hätten, der eine andere Linie verfolgt.
Herr Link kommt ebenfalls auf die Vergiftung des oppositionellen Nawalnys zu sprechen und nennt weitere Unrechtstaten, wie etwa der Versuch der Wahlmanipulation in Frankreich oder des Internet- und Energie-Blackouts in Litauen, und kritisiert dies aufs Schärfste. Dabei kommt er auch auf das Projekt Nord Stream 2 zu sprechen und kritisiert den Alleingang Deutschlands, der nichts mit europäischen Interessen zu tun hätte. Welche Sprache spricht Russland? Wer, sei es Deutschland oder die EU, weiß sie zu sprechen? Und wie kommt man denn nun an die andere Leitung?
Ja, für mich klingt das so ein bisschen danach, als ginge es darum, unbedingt eine gemeinsame Sprache zu finden. Verbunden vielleicht auch mit dem Wunsch, dass Russland eher im Sinne der Interessen der EU oder der westlichen Staatengemeinschaft handelt. Ich denke aber, dass wir akzeptieren müssen, dass es Staaten gibt, nicht nur Russland, sondern auch China, die eben ganz andere Interessen haben, als sie in der EU verfolgt werden, als sie in internationalen Organisationen verfolgt werden, und dass diese Staaten auch stark genug sind, diese Interessen durchzusetzen und dass sie auch gar nicht daran interessiert sind, sich in internationalen Organisationen oder Institutionen einbinden und einhegen zu lassen. Und diese Staaten, glaube ich, kann man nicht auf einen Pfad der Tugend, was auch immer das sein soll, zurückführen und in Einklang mit in Anführungszeichen westlichen Interessen oder Ideen bringen, so sie das denn nicht möchten. Und ich denke, man muss es auch aushalten, zu einem gewissen Stück, dass hier Staaten eben andere Interessen verfolgen, mit auch Mitteln, die teilweise völkerrechtswidrig sind. Das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern. Ja, man muss dann natürlich überlegen, wie man darauf reagiert, ob es möglich ist, die Staaten doch in Verhandlungen dazu zu bringen, dass sie dieses völkerrechtliche Verhalten einstellen, dass man ihnen Zugeständnisse abbringt. Aber andere als diplomatische Mittel, als Verhandlungen sehe ich hier nicht. Dass man klar versuchen kann, in Verhandlungen jemandem etwas abzuringen, aber wenn der Wille auf der anderen Seite nicht da ist, dann sehe ich ja auch keine wirklichen Optionen, denn militärische Mittel, da denke ich, sind sich alle einig, möchte ja niemand einsetzen.
Ja gut, das wäre es von meiner Seite aus. Vielen Dank für diesen weiteren Einblick in die Thematik. Frau Schneiker, vielen Dank.
Gerne, ich danke Ihnen.